Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese herzliche Einladung, wieder mal nach so vielen Monaten in dieser schönen Kirche zu sein und mit Ihnen Gemeinschaft pflegen zu dürfen. Wir waren ja heute Morgen schon im Jonahaus und ich fand es auch dort sehr schön, dass wir einfach diese wunderbare Gemeinschaft haben durften. Ich denke, die meisten kennen mich und doch nehme ich mal an, dass es Geschwister gibt, die mich noch nicht kennen, so will ich mich ganz kurz vorstellen. Jakob Wiebe, bin verheiratet, habe eine Frau, zwei Töchter und drei Söhne, arbeiten mit der KEB. Die KEB ist Ihnen ja nicht unbekannt, ein Missionswerk, das sich ganz speziell den Kindern widmet. Der Arbeit mit Kindern, der Arbeit an Kindern, der Verkündigung, der Botschaft, der guten Botschaft, der guten Nachricht von Jesus Christus an die Kinder. Rosi Kümmling, die wir in dieser Woche verabschiedet haben, war einer unserer treuen Mitarbeiter, einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, die ja hier in Obertshausen auch eine ganz fantastische Arbeit unter den Kindern und mit den Kindern und Jugendlichen geleistet hat. Das ist mein sechster oder siebter Besuch hier in diesem Haus und ich freue mich ganz besonders, dass ich hier sein darf. Ich konnte leider meine Familie nicht mitbringen. Das ist immer so schwierig, wenn man 5 Kinder hat, die dann morgens früh aus dem Bett zu holen und einigermaßen wach zu kriegen. So habe ich mir gedacht, ich packe sie mal ein in Form eines Kettle. Das ist wesentlich einfacher, da passen mehrere gleichzeitig in den Koffer rein, dann kann man sie alle mitnehmen. So ein Kettle habe ich mitgebracht. Wenn Sie sich eins mitnehmen wollen, können Sie da draußen im Foyer, also vor dem Ausgang, auch eins mitnehmen. Auf der linken Seite, wenn man rausgeht, ist so ein Kettle für jeden da. Da kann man sich also bedienen als Erinnerung und als Gebetsstütze für uns und für unsere Arbeit. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die regelmäßigen Gebete, die Unterstützung, auch die Briefe, die uns wieder neu erreichen, aber auch für die finanzielle Unterstützung, die Sie uns als Gemeinde so ganz regelmäßig, ganz treu zukommen lassen. Ich finde das ganz wunderbar, dass Sie uns auf Ihre Gebetslisten genommen haben und so ganz treu und regelmäßig auch unterstützen. Vielen Dank dafür. Wir haben ja in den letzten 10 Jahren in Bulgarien gearbeitet. 1987 sind wir nach Wien umgezogen, haben dann 4 Jahre von Wien aus gearbeitet. Damals noch, als der eiserne Vorhang stand, haben von dort aus die Arbeit betreut. Und dann 1992 sahen wir unseren Weg nach Bulgarien geebnet und dann haben wir uns in Bulgarien niedergelassen, haben dort 6 Jahre gearbeitet, haben die Arbeit der KEB mit aufbauen dürfen und dann in diesem Frühjahr konnten wir diese Arbeit in Hände von Einheimischen abgeben. Letztes Jahr im November war ich ja schon mal hier, da habe ich erzählt da war der Ivan mit dabei, mein Nachfolger. Und dieser junge Mann hat jetzt die Leitung der Arbeit in Bulgarien übernommen und wir konnten ganz getrost Bulgarien verlassen. Unser Herz hängt immer noch ein bisschen dort, wenn man so 6, 7 Jahre investiert hat, Freunde gewonnen hat, Bekannte, dann denkt man gerne an das Land. Und wir haben ja heutzutage zum Glück Telefon und E-Mail und Fax, da kann man schon mal öfters mal miteinander in Verbindung stehen. Und so bringe ich Ihnen ganz, ganz herzliche Grüße auch mit von Ivan und vom ganzen Team von Bulgarien. Wir dachten damals, dass unsere Arbeit langsam zu Ende geht, die aktive Arbeit am Missionsfeld. Die Kinder werden größer, unser Ältester geht jetzt in die 4. Klasse. Und da überlegt man schon als Vater und als Mutter, wie kann man den Kindern ein einigermaßen geregeltes Leben bieten. Wir hatten uns innerlich darauf eingestellt, dass wir den aktiven Missionsdienst vorübergehend aufgeben und dann irgendwo in der Heimat, im Büro oder so, eine Hintergrundarbeit leisten würden. Aber es kam anders. Es gab diese Anfrage von der Leitung, die Frage, ob wir nicht uns vorstellen könnten, eine Arbeit in Russland mit weiter aufzubauen. Ich selber bin ja in Russland geboren und aufgewachsen, habe dort 15 Jahre gewohnt. Aber als dann diese Frage kam, die Frage, könnt ihr euch nicht vorstellen, eine Arbeit zu leiten in Russland? Die war so groß, die war so, wir fanden das fast unverschämt, dass man uns gebeten hat, da zu arbeiten, dass wir einfach ein Jahr lang brauchten, um darüber klar zu bekommen. Wir haben uns immer wieder neu getroffen und darüber nachgedacht, haben gesagt, Mensch, Was können wir, zwei kleine Männlein, hilflose, schwache Menschen auf dieser Erde, in diesem großen Land ausrichten? Wo fängt man an? Was tut man zuerst? Was als Zweites? Und auch heute noch, obwohl wir inzwischen wissen, dass es unser Weg ist, da haben wir ganz oft Angst. Angst, weil wir sagen, Mensch, wie und was macht man? Und wo macht man? Wir sehen unser Weg darin bestätigt, dass wir in diesem Land arbeiten werden, in Russland. Wir haben es im Rundbrief schon geschrieben. Wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, vor einer Woche, dass wir in Deutschland bleiben werden und dass ich von hier aus immer wieder neu Russland besuchen werde und dort die Arbeit versuchen werde zu organisieren, die Mitarbeiter zu schulen, damit sie vor Ort eine Kinderarbeit machen können. Ich habe eine kleine Karte mitgebracht auf Folie, die möchte ich Ihnen zeigen, damit Sie einen kleinen Einblick haben von Russland. Diese Karte zeigt zum einen Russland, ein unheimlich großes Land, 59 Mal so groß wie Deutschland, 189 Mal so groß wie Bulgarien. Und wir hatten eigentlich in Bulgarien schon genug Arbeit, wir waren da schon mehr als ausgefüllt, und als dann die Frage kam, in diesem Land zu arbeiten, da können Sie sich vorstellen, dass die Entscheidung nicht einfach war. Diese Karte zeigt Ihnen, wo unsere Mitarbeiter stationiert sind. Wir haben zurzeit 43 Mitarbeiter im ganzen Russland verteilt. Also ich weiß nicht, ob man jetzt ganz Russland da sieht. Wir haben Mitarbeiter auf Kamtschatka, ganz im fernen Osten. Das sind 14 Stunden Unterschied zu uns hier. Und wir haben Mitarbeiter im Westen bis zur polnisch-polnischen Grenze. Das sind alles russische Bürger. In Russland gibt es ja ganz viele Völker und Nationen. Es sind über 130 Völker, Sprachen, die dort vorhanden sind. Über 500 Dialekte, die gesprochen werden. Und so sind unsere Mitarbeiter auch aus diesen verschiedenen Sprachen und Völkern. Und gemeinsam versuchen wir, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. An dieses große Land, an diese vielen Völker. Wir haben eine Mitarbeiterin aus Deutschland, ein Ehepaar aus Amerika, 6 Mitarbeiter aus Korea und die restlichen Mitarbeiter sind alles Mitarbeiter aus Russland. Ein großes Land, ein Land mit unheimlich viel Not. Russland wurde ja, wir können das ausmachen, Russland wurde ja in den letzten 70 Jahren bewusst antigöttlich, Gott getrennt, Gott abgetrennt erzogen. Man hat dem Volk versucht zu erklären, du kannst dein Leben meistern ohne Gott. Du kannst dein Leben meistern ohne eine Bindung an einen Schöpfer. Du bist du und außer dir ist niemand. Du bist dir dein eigener Chef. Und heute erleben wir die Tiefe und die Leere dieses Volkes. Heute erleben wir die Armut, die äußere Armut, aber auch die innere Armut dieses Volkes. Ich bin viel in Osteuropa herumgekommen, aber ich habe nie und nirgends so viel Verzweiflung erlebt wie in Russland. Ein Volk, das buchstäblich im Dunkel wandert. Ein Volk, das buchstäblich in die Irre geführt wurde. Und als dann 1991, 1992 die Wende kam, als Gorbatschow die Perestroika ausrief und als mit der Perestroika so langsam die Absage vom Kommunismus kam, da hat man dem Volk zwar was genommen, aber nichts gegeben. Es ist erschreckend, wenn man morgens früh um 9 durch die Straßen von Moskau geht und da liegt dieser Mann, 35, 40 Jahre alt, mit Krawatte, schick angezogen, er liegt im Graben, besoffen, weil er seine Hoffnungslosigkeit versucht zu verbergen, zu vertuschen. Und so braucht Russland ganz dringend das Licht von Weihnachten. Und so passt diese Botschaft, die ich mir heute vorbereitet habe, die Botschaft so ganz wunderbar in diese Situation hinein. Unser Predigttext finden wir in Jesaja 40, Kapitel 40, in den ersten 3 Versen. Da schreibt Gott durch Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Er ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Diese Worte aus Jesaja 40 sind die ersten Worte nach einer ganzen Reihe von Strafkapiteln. In den ersten 37 Kapiteln von Jesaja, da predigt Gott oder verkündigt Gott dem Volk Israel eine Strafe nach der anderen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn immer ich dieses Buch, diese ersten Kapitel durchlese, dann legt sie auf mein Gemüt so eine richtige Wolke der Depression. Ich verstehe nicht alles aus diesem Kapitel. Aber was ich verstehe, ist, dass Gott straft. Er nimmt Israel, er nimmt Juda, er nimmt Jerusalem sozusagen unter seine Hand, unter seine Strafhand, und er sagt, ich muss dich bestrafen. Er nimmt Edom, er nimmt Samaria, er nimmt die ganzen Völker, eines nach dem anderen. Und er spricht sein Strafgericht aus. Und für uns Menschen aus dem 20. Jahrhundert ist es manchmal schwer zu verstehen, warum Gott in diesem Kapitel so direkt und so hart Strafworte ausspricht. Und dann kommen wir zu Kapitel 40. Und ab Kapitel 40 bis zum Ende, bis 66, finden wir eine ganze Reihe von Trostworten. Mit dem Höhepunkt in Kapitel 43, wo dann der Sohn Gottes angekündigt wird. Der zur Schlachtbank geht. Und ich finde, Jesaja wäre nicht Jesaja, wenn wir nur den ersten Teil hätten. Wenn wir nur diese Verzweiflung hätten. Nur den Finger Gottes, der sagt, ich muss dich bestrafen, ich muss dich bestrafen. Und diese ersten Worte in Kapitel 40 fangen an mit diesem Satz, tröste, tröste. Hier wird also irgendjemand, der uns nicht bekannt ist, aufgerufen, sein Volk zu trösten. Trost zuzusprechen. Israel befand sich in der Gefangenschaft. Israel war zerstört. Wirtschaftlich, politisch, lag alles danieder. Jerusalem, die Stadt Gottes, war zerstört. Die Mauern waren weg, der Tempel war zerstört, alles lag da nieder. Und ich glaube, im Volk lag so ein gewisser Pessimismus, eine Verzweiflung. Wo soll man hingehen? Man war ferne, damals eine unvorstellbare Entfernung. Die Wüste lag zwischen Babylon und Judäa und Israel. Eine Wüste, die man zu Fuß kaum überqueren konnte, allein schon mal gar nicht. Und so lag im Volk Gottes eine Verzweiflung da. Eine äußere Verzweiflung, man musste sich den Umständen anpassen, aber auch eine innere Leere. Eine innere Verzweiflung. Israel sah seine Existenz immer ganz eng mit Jerusalem verbunden. Das erleben wir bis heute. Dass Israel sich Israel nicht ohne Jerusalem vorstellen kann. Und ein Jude ist erst dann glücklich, wenn er in seiner Heimat in Jerusalem sein kann, endgültig glücklich. Und so spricht Gott dieses Wort aus. Er sagt, ich habe Trost. Trost auszugeben. Ermutigung auszusprechen. Und genauso wie damals, vor vielen, vielen Jahren, Jahrtausenden, haben auch wir heute Trost so notwendig. Trost ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Wie gut tut es uns, wenn uns jemand auf die Schulter klopft und sagt, du, ich denke an dich. Du, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Sowas baut auf, sowas stärkt. Hinter uns ist ein Jahr der Katastrophen, ein Jahr des Leidens. Ich bin sicher, Sie sehen noch die Bilder vor sich von Nicaragua, diese vielen Folgen von diesem Wirbelsturm, die Überschwemmungen, oder Sie sehen etwas früher im Jahr, die Flutkatastrophe von China, als dann Tausende gestorben sind und viele, viele Hunderttausende obdachlos wurden. Den Absturz vom Flugzeug vor 2 Tagen. Das sind alles so Katastrophen, die uns in diesem Jahr begegnet sind. Und diese Menschen, sie sind so ganz, ganz dringend auf Unterstützung, auf moralische Unterstützung, auf eine Hand, die ihnen sagt, du, ich denke an dich, angewiesen. Vor 4 Wochen war ich in Moskau, habe dann mein Team besucht, die Mitarbeiter. Und eines der schönsten Sachen in Moskau ist das U-Bahn-Netz. Moskau hat ein sehr, sehr gutes U-Bahn-System. Man geht einmal in die U-Bahn rein, da gibt es so Jetons zu kaufen, die schmeißt man in so einen Apparat rein, da geht eine Schranke auf, man geht durch und da kann man den ganzen Tag durchs ganze System herumfahren. Nord und Süd, West, Ost und diese ganzen U-Bahn-Stationen sind eine Geschichte für sich. Jede U-Bahn-Station erzählt ein bisschen was von der Geschichte Russlands. Und in letzter Zeit wurden die U-Bahn eine Herberge oder zu Herberge für diese vielen, vielen Obdachlosen. Und es haben sich bei mir diese Bilder von diesen armen Leuten so tief, tief eingeprägt. Da sehe ich zum Beispiel diese junge Frau, 25, 30 Jahre alt, eigentlich noch voller Energie und voller Leben, voller Begeisterung fürs Leben, voller Möglichkeiten. Ein ganz hübsches Mädel, und da sitzt sie da mit einer schmutzigen Hand, neben ihr 2 Töchter, 5 und 7 Jahre alt, und sie steckt die Hand auf. Dajte kopejku. Gib mir eine Kopeke. Oder ich sehe den Jungen, 8, 9 Jahre alt, auf seinem Rücken sein Bruderle. 4 Jahre, kurzes Hemdchen, draußen ist es -10 Grad. Und er geht durch die U-Bahn und er steckt die Hände aus, um etwas zu bekommen. Und egal, wo man hinfährt, egal wann man fährt, überall begegnet einem diesen Menschen, die Menschen der Verzweiflung. Wir haben in Russland eine ganz, ganz große Dürre gehabt in diesem Jahr und in vielen Gebieten von Russland gab es überhaupt keine Ernte. So sind die Menschen verzweifelt und sie brauchen Trost. Und so spricht Gott diesen Trost zu jedem Einzelnen, auch uns hier in Obertshausen. In unserer Situation, in unserem Alltag, da wo wir sind, da wo wir vielleicht durch ein Tief gehen, da spricht Gott uns zu und sagt, du, ich habe dir was anzubieten. Trost. Trost in deiner Lage. Trost in deiner Situation. Vielleicht brauchen Sie keinen Trost, ich brauche Trost. Und ich brauche Trost so oft. Und ich finde es so wunderbar, dass Gott uns diese Hand ausstreckt und sagt, ich habe Trost für dich. Aber dieser Trost ist auch an etwas anderes gebunden. In Vers 2, da geht der Schreiber weiter und er spricht nochmal zu und sagt, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Erzählt Jerusalem, deine Schuld ist dir vergeben. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wann Sie das erlebt haben. Ich kann mich noch gut erinnern an den Augenblick, wo ich so richtig gemerkt habe, deine Schuld ist mir vergeben. Welch eine Erleichterung, welch eine Begeisterung war in meinem Leben, als ich merkte, jemand hat das, was in meinem Herzen lag, was mir tief auf meinem Herzen lag, einfach weggenommen. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Schuld. Das ist einmal das leere Portemonnaie oder das überzogene Konto. Und wie schön ist es, wenn der Papa oder die Mama kommt und sagt, komm, ich gebe dir mal was, dass du wieder mal dein Portemonnaie auffüllen kannst, dass du wieder was kaufen kannst. Russland hat im letzten Jahr allein an Schuld, an Zinszahlungen an Deutschland 800 Millionen Mark Schulden gehabt. 800 Millionen Mark, die sie nur an angelaufenen Zinsen zurück hätten zahlen müssen. Und wie wunderbar wäre es gewesen, wenn jemand gekommen wäre, hätte gesagt, wir erlassen dir deine Schuld. Wir erlassen euch, also Russland, dem Land Russland, deine Schuld. Aber der Schreiber hier, denke ich, meint etwas ganz was anderes, ganz was Tieferes. Er spricht hier von der Schuld unseres Herzens, von dem, was auf unserem Herzen sich aufstaut an Negativem, an Ungehorsam, an Rebellion und so weiter. Und wie wunderbar ist es zu erfahren, wenn Gott dann eines Tages sagt, dir ist deine Schuld vergeben. So ist Trost. Trost, den wir hier zugesprochen haben, Trost, der uns hier von Gott angekündigt wird, ganz eng mit dieser Schuldenbefreiung verbunden. Wann haben wir das letzte Mal darüber gestaunt und Gott gedankt? Und Gott gedankt, dass er zu uns kam und sagte, du, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Aber genau das ist auch unser Problem auch heute in unserer Gesellschaft. Wenn die Prognosen stimmen und wenn das wieder eintrifft, was die letzten Jahre eintraf, da werden in den nächsten Tagen, in den Feiertagen, während dieser Feiertage unzählige Menschen hier durch Hessen, hier durch Obertshausen gehen in tiefer Verzweiflung. Sie werden Weihnachten feiern. Sie werden den Lichterglanz haben, die Tannenbäume und die Geschenke. Aber sie werden in ihrem Herzen nicht frei sein. Unglücklich sein und einsam sein. Und so lädt uns Gott durch diese Worte hier ein und sagt, du weißt was, ich biete dir Vergebung an. Und Gott lädt uns ein, auch als Christen, diese Botschaft weiterzutragen. An unser Volk, an unser deutsches Volk, an unser armes deutsches Volk, weiterzutragen und zu sagen, die letztendliche Freude, der letztendliche Trost erfährt ein Mensch in dem Augenblick, wo sein Leben mit Gott in Einklang kommt. Und vielleicht brauchen auch Sie Trost. Und so lädt Gott auch Sie ein und sagt, weißt du was, ich biete dir Trost an. Indem ich dir die Schuld wegnehme. Die Schuld wegnehme. Gott nimmt uns die Schuld weg und bietet uns dadurch den Trost an. Und das ist eins der größten Probleme auch im Osten. Auch in Osteuropa, auch in Russland. Die Menschen, die ohne Hoffnung dahin leben. Die Menschen, die zwar spüren, dass mit ihrem Leben etwas nicht in Ordnung ist, aber die nicht wissen, wohin sie damit gehen sollen. Die keine Ahnung haben, dass ihnen jemand die Hand entgegenstreckt und sagt, du, ich vergebe dir. Und so sehe ich persönlich meinen Hauptauftrag, meinen ersten Auftrag, meinen wichtigsten Auftrag darin, dass ich jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen erzähle, Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Gott möchte, dass du und er miteinander in Einklang leben. Ich bin nicht gegen humanitäre Hilfe. Ich finde sie sehr, sehr wichtig. Und wir werden auch jetzt im Frühling wieder mehrere Lastwagen runterschicken, um Menschen zu helfen, um armen russischen Leuten zu helfen. Aber ich finde, da wo wir dabei stehen bleiben, dass wir den Leuten eine Suppenschüssel geben oder ein Kleid geben oder ein paar Schuhe geben, da verfehlen wir das Ziel. Unser Auftrag ist erst dann erfüllt, wenn diese Menschen im Einklang mit Gott gebracht werden. Wenn diese Menschen erfahren, wie Gott sich zu ihnen wendet, wie Gott ihnen ihr Weg ebnet, ihr Tür ebnet, ihr Herz ebnet oder öffnet und da hineinkommt und Freude schenkt. Und so möchten wir alles dran setzen, auch in den kommenden Jahren, um russischen Kindern diese Hoffnung von Jesus weiterzugeben. Also nochmal, Gott spricht uns Trost zu. Er sagt, ich tröste dich. Ich tröste dich, indem ich dir deine Schuld vergebe. Und dann in Vers 3, da ruft er uns auf zur persönlichen Aktivität, zum persönlichen Engagement. Er sagt, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Ein Bild, was damals den Menschen bekannt war. Die Perser und die Meder waren bekannt und berühmt für gute Straßen. Gute Straßen war damals ein Statussymbol. Das haben auch schon die Römer gemacht. Durch gute Straßen konnte man sich sehr schnell und weit bewegen. Man hat Straßen gebaut, um militärisch aktiv sein zu können, um schnell viele und weite Teile des Landes erobern zu können. Aber Straßen waren auch wichtig, um wirtschaftlich gut dastehen zu können. Und so greift Jesaja dieses Bild auf von diesem Weg, der gebannt werden musste und der gebannt werden sollte. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Eine Wüste war damals sehr tückisch, sehr heimtückisch, ist es heute auch noch. 1984 war ich mal mit dem Missionswerk Diguna in Kenia und da haben wir so im Norden von Kenia die Stämme besucht. Und damals habe ich so richtig erlebt und gesehen, was es heißt, in der Wüste eine Straße zu bauen. Wenn man da so eine Straße baut, da baut man keine Brücken über den Fluss, sondern man legt sozusagen ein Flussbett aus Beton, damit die Autos drüber fahren können. Und da habe ich gesehen, wie so eine breite Straße von 6 Metern vielleicht und lang 20, 30 Meter, wie so eine große, schwere Betonstraße durch einen Regenguss, durch einen tropischen Regen einfach so weggeschwommen werden konnte. Als wir dann vorbeikamen, nach ein paar Wochen, da war die Brücke oder dieses Flussbett einfach mal 100 Meter weiter geschwemmt worden. Da, wo kein Fundament ist, da, wo keine Grundlage ist, da kann man unheimlich schwierig bauen. Und das ist fast unmöglich. Und es ist interessant, dass Jesaja hier dieses Bild gebraucht, um zu zeigen, wie sich der Mensch auf Gott vorbereiten soll. Ich glaube nicht, dass er hier von Straßen spricht, von richtigen Straßen, sondern es geht hier darum, dass der Mensch den Weg zu seinem Herzen ebnet, damit Gott dort einkehren kann. Im Kapitel, in Vers 10, da geht es ja darum, dass der König angekündigt wird. Da heißt es, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig. Auch wir freuen uns auf Weihnachten. Auch wenn das vor vielen Jahren geschehen ist, vor 2000 Jahren nun, so feiern wir doch symbolisch dieses Wiederkommen Gottes in die Menschheit, jedes Jahr wieder. Und wir erleben jedes Jahr dieses Menschwerden in Form von eines kleinen Kindes. Jesus kam und Jesus wird kommen. Und so gilt das auch für uns heute, uns darauf vorzubereiten. Auch wenn ich meine, dass man das durchs ganze Jahr hindurch machen müsste, so ist das vielleicht eine gute Möglichkeit jetzt, vor Weihnachten sein Herz mal so richtig wieder auf Gott einzustimmen. Und alles wegzuschieben und alles wegzutun, was einem daran hindert. Den Weg zu ebnen, damit Gott wieder ganz direkt und persönlich mit uns Gemeinschaft haben kann. Und mit uns reden kann und wir mit ihm reden können. Und so wie es in der Wüste unheimlich schwer ist zu bauen, so finde ich auch, ist das Menschenherz eines der schwierigsten Angelegenheiten auf dieser Erde. Ich kann gut mit meinem PC arbeiten, er macht mir zwar auch immer wieder neue Probleme und stützt mal ab und macht mal jenes und das, aber mit Menschen zu arbeiten ist eines der schwierigsten Sachen dieser Erde. Und unser Herz, so sagt Jeremia, ist ein stolzes Ding. Und so lädt Gott uns ein, hier den Weg zu ebnen und ihn einzuladen. Er sagt, ich möchte dich trösten, ich möchte dir Hoffnung geben, ich vergebe dir alles. Aber du musst dein Herz öffnen. Du musst sozusagen den Weg ebnen, damit ich kommen kann. Später heißt es dann, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Alle Hindernisse sollen weggemacht werden, weggeschafft werden, damit Gott in unserem Herzen Platz nehmen kann. Und zur gleichen Zeit ruft Gott uns hier auf, auch das Gleiche an unserem Volk zu tun. Indem er uns einlädt, aktiv an seiner Stelle zu arbeiten. Er lädt uns ein, diese Botschaft unserem Volk weiterzugeben, damit auch sie ihr Herz öffnen und diesen wunderbaren Gott empfangen. Ich weiß nicht, ob Sie Trost brauchen. Ich brauche Trost. Im Advent zünden wir Lichter an als Zeichen des Lichtes. Und Gott sagt uns heute, ich möchte dich trösten. Ich möchte Trost zusprechen, wie immer der aussieht. Wo immer du ihn brauchst. Lassen Sie sich von Gott und durch Gott trösten. Amen. Thank you.